ist eigentlich ganz normal, dass wir beten. Es gehört zu unserem Lebensstil und das ist übrigens nicht nur bei uns Christen so, sondern es ist generell so. Es beten sehr viele Menschen in dieser Welt. Viele Religionen, es gibt kaum eine Religion, wo nicht gebetet wird und selbst wenn es keine Religion ist, gibt es Formen des Gebets auch im säkularen Bereich. Man hat sogar im Dritten Reich gesehen, dass Menschen, die nicht mehr Gott anbeteten, sondern Hitler anbeteten. Und zwar nicht nur in dem, dass sie ihn verehrten, sondern in dem, dass sie Gebete gesprochen haben, wo sie den Namen, seinen Namen angerufen haben. Was wir als Christen tun, ist aber doch ein bisschen besonders, denn wir rezitieren nicht einfach vorgefasste Gebete. Unser Gebetsleben erschöpft sich nicht in dem, dass wir durch Repetitionen brillieren. Also je mehr wir beten, desto besser. Es gibt ja diese Gebetsmühlen, die man antreibt und dreht und die Gebetsfahnen. Und die Idee ist dann, möglichst viel bewegen, damit möglichst viel vor Gott kommt. Das ist nicht die Art, wie uns Gott lehrt in der Bibel zu beten. Sondern wir können mit unseren ganz persönlichen Anliegen zu Gott kommen. Jesus ermutigt uns sogar und er verspricht uns auch sehr viel im Gebet. Er sagt seinen Jüngern, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Haben wir das verstanden? Die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Das sagt er seinen Jüngern. Und bevor Jesus weggeht, ermutigt er seine Jünger nochmals zu beten, kurz bevor er weiß, dass er hingerichtet wird und gekreuzigt. Dann sagt er ihnen, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Er wird es tun. Ist doch wunderbar. Das sagt er, bevor er die Jünger verlässt. Und jetzt könnten wir sagen, ja gut, das sagt er den Jüngern, aber wir sind ja jetzt nicht die Jünger. Unmittelbar, die mit ihm gelebt haben. Die waren ja Apostel, die haben das Evangelium über die Welt gebracht. Das gilt für sie, aber für uns nicht so ganz. Aber da sind wir auch wieder falsch. Wir würden uns täuschen, wenn wir das daraus schließen würden. Denn im Johannesbrief, und der ist nun mal an die Gemeinden gerichtet, der damaligen Zeit und sicher auch an uns, da wird wiederum geschrieben, wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitte erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Das klingt doch alles wunderbar. Und jetzt möchte ich gerne so einen Blick haben, wo ich in eure Köpfe hineinsehen könnte. Die 100 Wenn und Aber. Glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich, dass Gott das alles erhört? Oder kommen uns da nicht Erinnerungen, wo wir sagen, ja, aber Gott, da haben wir dich für das gebeten, da für jenes und irgendwie habe ich bis heute noch keine Erhörung dieses Gebetes erlebt. Und wenn man über solche Texte predigt, dann muss man mindestens 70% der Predigt dazu verwenden, was wir mit den Dingen tun, wo wir denken, dass sie nicht erhört sind. Aber ich mache das heute nicht. Ich mache heute etwas ganz anderes. Heute betrachten wir ein erhörtes Gebet. Ein Gebet eines Mannes, das Gott erhört hat. Und wir wollen sehen, was wir von diesem Gebet lernen können. Es befindet sich im Alten Testament und wer die Bibel dabei hat und das Buch findet, der kann das suchen im 1. Chronike, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Jabez war angesehen als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Wisst ihr, das Schöne von diesem Gebet des Jabez ist, das muss ich nicht erklären, warum wir denken, gewisse Bitten erfüllen sich nicht. Jetzt haben wir hier eine Bitte, die wird ganz klar und deutlich gesagt, Gott hat sie erhört. Und jetzt wollen wir mal etwas sehen, was Jabez eigentlich gebetet hat. Und wir tun das in zwei Abschnitten. Das heißt, wir tun das heute und dann das nächste Mal, wenn ich wieder dran bin mit Predigen, werde ich dann noch zwei andere Punkte von diesem Gebet betrachten. Ich denke, es lohnt sich für dieses Gebet, uns etwas Zeit zu nehmen. Jabez ist keine bekannte Persönlichkeit. Und wenn ich euch gefragt hätte, eingangs, ich habe das auch bei einigen getestet, nicht heute Morgen, wer ist Jabez? Wer hätte das jetzt gerade gewusst, wenn er nicht schon ein Buch gelesen hat oder so in kürzester Zeit? Wer ist Jabez? Er hätte dann gesagt, oh, Jabez, ich weiß gar nicht, wer Jabez ist. Ist er in der Bibel? Ja, er ist in der Bibel. Im Buch der Chronik, und zwar an einem völlig unpopulären Ort, nämlich dort, wo die meisten erstens mal, ob sie überhaupt die Chronik lesen, ist schon mal eine Frage. Weil die ersten Kapitel der Chronik sind Geschlechtsregister, Namen über Namen, ein Name in anderen kommt. Also ich kann euch da eine Kostprobe geben. Und dies sind die Söhne Hurs des Vaters Edams, Jesser, Jishna, Jibasch und ihren Schwester hieß und so weiter. Immer Namen, 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 Namen. Und die meisten, die, wenn sie das Buch Chronik lesen, schwupps, gehen sie schon in die Kapitel, wo diese Geschlechtsregister fertig sind, weil sie denken, das sei doch etwas langweilig da zu lesen. Und dann entgeht einem Jabez. Weil Jabez ist genau da zwischendrin in diesen Aufreihungen von Namen und dieser Jabez wird nun ganz besonders herausgehoben. Sein Name wird mit aufschlussreichen Bemerkungen geschmückt. Jabez war angesehen als seine Brüder, wird hier so nebenbei bemerkt. Also er hat herausgeragt aus seinen Leuten, aus seinem Stamm. Er war offenbar ein Mann, den man kannte, wo man sagte, ja, das ist ja eine ganz besondere Persönlichkeit. Er war angesehen als seine Brüder. Er muss in seiner Zeit besonders aufgefallen sein, so dass es dem Schreiber dieses Geschlechtsregister dieser Aufzählung wichtig war, das hervorzuheben. Er war also nicht ein Mann 0815, so von der Stange. Und Jabez hieß er, weil ihn seine Mutter mit Kummer geboren hat oder mit Schmerzen, wie auch immer. Wir wissen die Umstände nicht, ob die Lebensumstände schwierig waren, ob das sich auf eine besonders schwierige Schwangerschaft bezieht. Auf jeden Fall hatte sie Kummer mit diesem Jabez. Aber nun wird uns gesagt, wie Jabez betete. Und vielleicht betete Jabez genau deshalb so, weil er nicht zu den starken Menschen seiner Gesellschaft gehörte. Vielleicht war das gerade der Grund, weshalb er Gott anrief, weil er, vielleicht kann das ja eine Andeutung sein, dass er in Kummer, dass die Mutter in Kummer geboren hatte, dass er eher ein schwächlicher Mensch war. Es könnte sein, ich könnte mir das gut vorstellen. Und das könnte auch der Grund sein, warum Jabez dann ganz besonders Zuflucht sucht bei Gott, bei dem Gott Israels und Gott sagt, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Dieses Gebet will vielleicht auch Antwort darauf geben, warum dieser Jabez angesehen war. Vielleicht gerade wegen diesem Gebet war er angesehen. Nicht, weil die Leute sein Gebet gehört haben, sondern weil die Menschen gesehen haben, was daraus geworden ist. Ich denke, dass der das aufgeschrieben hat, uns zeigen will, dass dieses schlichte Gebet aus einem Mann, der vielleicht ganz schwierige Voraussetzungen hat, ein Mann wird, der hohes Ansehen genießt. Weil Gott ließ kommen, worum er bat. Und nun wollen wir diese Bitte des Jabez etwas genauer betrachten. Als erstes bittet er um den Segen Gottes. Ach, dass du mich segnetest. Segnen heißt ja, dass ich jemandem etwas Gutes wünsche, etwas Gutes tun möchte. Wenn ich jemandem sage, Gott segne dich, dann ist das nicht, klar, es kann einfach so eine banale Floskel sein. Aber im Grunde genommen sage ich mit dem, ich wünsche, dass Gott dir Gutes tut, dass er dir Dinge tut, die nur er tun kann. Ich wünsche dir Gottes Segen, das meint das Wort Segen. Wenn ich von einem Menschen gesegnet bin, oder ich sage, von diesem Menschen bin ich gesegnet, und ich habe viele Menschen, durch die ich gesegnet bin, weil sie mir gute Freunde sind, weil sie mich begleiten, und ich bin durch sie gesegnet. Warum? Weil sie mir Gutes zukommen lassen. Freundschaft, die ich nicht erarbeitet habe. Etwas, was ich nicht erzwingen kann. Ich bin gesegnet durch sie. Und so kann ich auch von Gott gesegnet sein. Es gibt nichts Wichtiges als diesen Segen, dass Gott mir Gutes tut. Und wenn ich jemand den Segen Gottes wünsche, dann wünsche ich ihm nicht einfach so eine Floskel, dann wünsche ich ihm, dass Gott ihn segnet nach seiner unerschöpflichen Güte. Das setzt natürlich voraus, dass ich daran glaube, dass Gott gut ist und dass er es gut meint mit uns, dass er gute Gedanken hat über uns Menschen und nicht schlechte. Offensichtlich überlässt er es hier Jabez wesentlich Gott, wie dieser Segen aussehen soll. Er macht gewisserweise, deutet er etwas an in den folgenden Sachen, aber im Grunde genommen vertraut Jabez hier der Güte Gottes. Er traut Gott zu, dass er ihm wirklich Gutes zukommen lässt, und zwar das, was Gott für gut hält. Er traut ihm zu, dass das, was Gott für gut hält, auch für ihn gut ist. Wie auch immer das aussehen wird. Das unterscheidet sich wesentlich von dem Wohlstandsevangelium, das auch verkündigt wird. Das Wohlstandsevangelium sagt nicht, bete darum, dass sich Gott segnet, sondern das Wohlstandsevangelium verkündigt, betet darum, dass der Segen in deinem Leben auch materiell sichtbar ist. Betet darum, dass dir Gott einen BMW, wie heißen die, 750 oder der Marek würde jetzt für einen, nicht Lamborghini, Entschuldigung, für einen Ferrari beten. Herr, gib mir einen Ferrari. Herr, gib mir ein sechsstelliges Einkommen. Und gib mir das und gib mir jenes. Und dass man an dem dann praktisch zeigt, wie einträglich meine Beziehung zu Gott ist. Das ist Wohlstandsevangelium, aber das ist nicht die Bitte, Herr, segne mich. Das müssen wir unterscheiden. Beim Segen, um den Jabez bittet, geht es darum, was Gott für ihn bereit hat. Und nicht, was er denkt, was er braucht, um in dieser Gesellschaft Einfluss zu haben. Was er denkt, was er braucht, um die Menschen zu beeindrucken und etwas zu blöffen. Ich bin nicht gesegnet, wenn ich reich bin. Das können wir auch in unserer Kultur zu Genüge nachvollziehen. Ich bin gesegnet, wenn Gottes Güte in meinem Leben Ausdruck findet. Und heute in der Zeit des Neuen Testamentes können wir ohnehin sagen, dass wir durch Christus reich gesegnet sind. Er ist der Segen schlechthin. Es gibt keinen größeren Segen als den Segen, den Gott uns Menschen durch Jesus Christus geschenkt hat. Gelobt sei Gott schreibt Paulus den Ephesern, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also durch Christus haben wir überhaupt generell jeden Segen Gottes, einen größeren Segen kann uns Gott überhaupt nie geben, als den, den wir haben in Christus. Das heißt, wenn wir Gott um seinen Segen bitten, das dürfen wir auch. Da komme ich jetzt dann gleich noch dazu. Aber eins muss uns klar sein. Was uns Gott hier noch zusätzlich zum Segen von Christus gibt, den wir schon haben, wenn wir an ihn glauben. Es gibt keinen größeren Segen. Nichts. Der Glaube an Christus heißt nicht, dass ich von Gott immer noch mehr fordere. Gott, gib mir noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sondern es heißt zuerst einmal, dass ich dankbar bin für den Segen, den er mir überhaupt gegeben hat, durch Christus. Dadurch habe ich ewiges Leben. Dadurch werde ich, ganz schlicht gesprochen, in den Himmel kommen. Einen größeren Segen gibt es nicht. Dadurch habe ich Frieden mit Gott, der mich erschaffen hat. Es gibt keinen größeren Segen. In Christus sind wir alle gesegnet, wenn wir an ihn glauben. Trotzdem kann ich die Bitte des Jabez in mein Gebetsleben aufnehmen. Und dazu möchte ich euch eigentlich heute Morgen motivieren, das zu tun. Warum soll ich nicht Gott bitten, dass er mich segnet? Warum soll ich nicht jeden Tag vor ihn kommen und sagen, Gott, segne mich diesen Tag. Ich bin abhängig von deinem Segen. Vielleicht haben wir ein schlechtes Gewissen. Wir denken, das sei egoistisch. Christen müssen ja selbstlos sein. Die Selbstlosigkeit in persona. Und dann noch für mich selber zu beten, das geht doch nicht. Beten wir doch einfach für die anderen. Ist viel wichtiger. Ich bin nicht so wichtig. Aber es ist kein Egoismus. Oder nicht, wenn dann einer, der Gott nicht missfällt. Wenn wir die Aufforderungen zum Gebet lesen, auch im Neuen Testament, dann werden wir ja gerade dazu ermuntert, alles Gott zu bringen, was uns beschäftigt. Alles mit ihm zu teilen, von ihm Hilfe zu erwarten. Mit unseren Anliegen, wenn es heißt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann sind das auch meine Sorgen. Hat es nichts mit Egoismus zu tun. Er will nicht einfach, dass wir nur für andere beten. Das wäre genauso krankhaft, wie wenn wir nur für uns beten würden. Beide Extreme sind krankhaft. Das Normale ist, dass wir beides tun. Jesus sagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Die Idee Gottes ist nicht, unsere Persönlichkeit zu zerstören. Die Idee Gottes ist, unsere Persönlichkeit zur Entfaltung zu bringen und damit alle, die um uns leben, davon auch profitieren. Und ich staune manchmal, wie Gott sogar ganz egoistische Gebete erhört. Ein hervorragendes Beispiel ist Hiskia, der König Hiskia im Alten Testament. Der Prophet Jesaja kommt zu ihm und er ist todkrank und er geht jetzt zu diesem König und bringt ihm diese wunderbare Botschaft, bereite dich zum Sterben vor. Platsch. Jetzt weiß Hiskia, der Prophet Jesaja war ein bekannter Prophet, jetzt weiß er, das passiert, ich werde sterben. Jetzt könnte er sagen, okay, ich habe mein Leben gelebt, Gott hat mir geholfen, jetzt bereite ich mich auf Sterben vor. Ich schluck das jetzt einfach. Aber Hiskia macht etwas ganz anderes. Hiskia dreht sich zur Wand und betet. Ach Herr, denke doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Und Hiskia brach in Tränen aus und weinte laut. Können wir sagen, ja, aber Hiskia, du bist doch so ein geistlicher Mann. Es ist nicht etwas kindisch, was du jetzt tust. Jetzt hast du so gelebt, du hast erfolgreich, du bist König. Und jetzt, wenn es um Sterben geht, dann jammerst du. Sei ein Mann, geh da durch. Nein, er heult. Und er heult so laut, dass vermutlich sein ganzer Palast das gehört hat. Er heult. Und Jesaja läuft aus diesem Palast, und das war ein großer Palast, und noch auf dem Weg sagt ihm Gott, Jesaja, geh zurück. Sag dem Hiskia, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, ich werde dich gesund machen. Und dann hat er ihm noch gesagt, ich werde dir noch 15 Jahre zusätzlich geben. Und Hiskia lebte dann noch 15 Jahre. Gott hat das erhört. Warum auch immer. Da hat ein Mann einfach reagiert, ganz intuitiv, er hat sogar Gott seine Werke vorgehalten. Er hat ihm sogar gesagt, ich bin noch immer treu gewesen. Warum? Und er weint. Und wir hätten vielleicht gesagt, ja, das ist ja ein Bubi. Wenn es ums Sterben geht, macht er in die Hosen. Und was sagt Gott? Gott sagt, Jesaja, geht zurück, ich mache ihn gesund. Wir dürfen Gott um Dinge bitten, die uns quälen, die uns bewegen. Wir dürfen bitten um seinen Segen. Gott lässt sich erweichen. Und vielleicht trauen wir ihm das nicht mehr zu. Vielleicht sind in unserem Glauben schon zu abgeklärt, zu abgebrüht, zu reserviert, zu alt. Da sitzen wir 20 Jahre gläubig und dann kommen dann so Menschen, die erst zum Glauben gekommen sind, ganz eifrig und sagen, ja, jetzt beten wir, dass Gott das und das tut. Und wir sitzen da und sagen, ja, ja, komm, bet du mal. Schön. Gut, nur vorwärts. Du wirst auch mal älter. Und so ersticken wir alles, was an geistigem Leben und an Potenzial und an Kraft Gottes zum Tragen kommen könnte. Wir können eines tun. Wir können wie Jabez Gott schlicht und einfach darum bitten, dass er uns segnet. Wir bitten Gott damit darum, dass seine Güte in unserem Leben Ausdruck findet, so wie er das möchte. Das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr das auch tut und einfach mal praktiziert. Und die zweite Bitte ist, ach, dass du mein Gebiet mehrest. Wir wissen nicht genau, was Jabez mit diesem Gebiet meint, ob er das materiell verstanden hat. Ich glaube kaum. Er meinte vielmehr, dass sein Lebensraum, sein positiver Einfluss, den er ausüben kann, Ausdruck findet, dass Gott ihm sein Gebiet erweitert. Man kann das an der Bitte des Salomo sehen. Salomo hatte ja das Privileg, ein ganz besonderer Mann zu sein. Er war auch ein König. Und was er hat, ist, dass Gott ihm gesagt hat, Salomo, du hast einen Wunsch frei. Es kommt uns so vor wie in dem Märchen mit den Feen, die kommen und sagen, du hast drei Wünsche, oder? Und das ist tatsächlich passiert. Gott hat Salomo gesagt, Salomo, du hast einen Wunsch frei, wünsch dir etwas von mir. Und Salomo hat sich dann das überlegt, er ist gerade König geworden, muss sein Volk regieren. Und jetzt sagt Salomo, nachdem er so seine Gedanken sich gemacht hat, schenke mir ein Herz, das auf deine Weisungen hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Also hat Gott um nichts anderes gebeten, als um Weisheit, um seinen Beistand, um die Aufgabe, die er als König hat, auszuführen. Und dann heißt es, die Reaktion Gottes, Gott freut sich über diese Bitte. Er sagt zu Salomo, du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Das ist ja noch einleuchtend. Also ich weiß nicht, wenn ihr einen Wunsch frei habt, einen ist noch schwieriger als drei. Bei einem muss man schon sehr gut überlegen. Bei drei kann man doch dann die elementarsten Dinge, kann man langes Leben und reich sein und dann hat man noch einen zur also so ein disponibler Punkt, oder? Aber reich und langes Leben, das ist ja der Inbegriff von erfülltem Leben und dann eben der dritte hat man dann noch einen Zusatz. Aber er hat nur einen. Aber du hättest um langes Leben oder um Reichtum oder um Tod deine Feinde dir wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Also hat im Grunde genommen Gott darum gebeten, dass er für Gott einen guten Job tut bei seinem Volk. Das hat Gott gefreut. Und darum werde ich dir deine Bitte erfüllen, sagt er, und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Das ist praktisch obendrauf noch. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Salomo ein ungeheuer reicher König gewesen ist. Schätzen, die man praktisch nicht mehr überhaupt registrieren konnte. Da kamen aus anderen Ländern Könige hergezogen, um überhaupt das mit eigenen Augen zu sehen, ob das überhaupt möglich ist in dieser Welt. So Reichtum und so viel Weisheit zu haben. Gott hat ihm das alles geschenkt. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst, wie dein Vater David, sagt er ihm dann noch, dann schenke ich dir auch langes Leben. Da hat es leider bei Salomo denn etwas gehappert. Er hat dann die Gebote nicht so gehalten wie sein Vater, leider. Aber für uns könnte diese Bitte um mehr Raum folgendermaßen lauten: Herr, bitte gib mir mehr Gelegenheit, um Menschen zu deiner Ehre zu erreichen. Mach mich darin wirksamer als je zuvor. Es ist mein Wunsch, mehr für dich zu tun. Betet einmal so. Und dann achtet mal darauf, wie Gott reagiert. Wenn wir darum beten, dass Gott unseren Raum erweitert, unseren positiven Einfluss, damit Menschen durch uns auch mit seiner Güte in Berührung kommen. Ich fasse zusammen. Diese beiden Bitten des Jabez haben wir es heute angesehen. Die Bitte, Herr, segne mich. Und die zweite, erweitere mein Gebiet. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Er hat das erfüllt. So bitten wir doch ganz ungeniert Gott, dass er uns segnet. Jakobus schreibt in seinem Brief im Neuen Testament, ihr bekommt nicht, was ihr wollt. Warum? Weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn ihr Gott darum bittet, dann bittet ihr ihn darum, um eure eigene Begierde zu befriedigen. Wirklich in absolut egozentrischer Absicht, nicht um dass die Größe und Liebe und Barmherzigkeit Gottes Ausdruck findet durch unser Leben, sondern dass ich es am besten habe von allen auf der Welt. Darum werden die Gebete dann nicht erhört. Ihr bekommt nicht, was ihr wollt, weil ihr nicht darum bittet. Vielleicht war Jabez von Geburt her, wie ich das schon erwähnte, etwas schwächlicher, so dass er wusste, dass er das Leben ohne die Kraft Gottes kaum befriedigend bewältigen könnte. Und wenn wir stark sind, wenn wir gesund sind, wenn wir intelligent sind, wenn wir alles haben, neigen wir dazu, Gott nicht so richtig einzubeziehen. Denn wir schaffen es irgendwie ja selber ganz gut. Warum brauchen wir Gottes Hilfe? Und eingeschränkt sein im Leben, im persönlichen Leben, Grenzen im persönlichen Leben zu haben, ist oft eine Gnade Gottes, weil sie mich dazu bewegt, von Gott Hilfe zu erwarten. Und es ist schön, wenn wir so Grenzen haben. Und wenn wir dann Gott bitten können, segne mich. dass ich Theologie studieren konnte und das Studium sogar abgeschlossen habe, ist für mich eine Gnade Gottes, ein Segen. Die, die mich kennen, die hätten mir schon lange gesagt, es wurde mir auch gesagt, das schaffst du nie. Warum? Weil ich Legastheniker bin. Und für einen Legastheniker Griechisch und Hebräisch zu lernen, ist eine ganz schwierige Geschichte. Aber ich habe diese Grenze gekannt. Aber Gott wusste diese Grenze zu überwinden. Er hat mir geholfen. Ich musste natürlich lernen, mehr als die anderen. Aber er hat mir geholfen. Wenn wir gut und stark sind, meinen wir könnten es selber schaffen. Aber lernen wir es von Jabez, ob wir stark oder schwach sind, lernen wir von Jabez das, was er praktiziert hat. Lernen wir es von ihm, dass wir von Gott abhängig sind. Nehmen wir uns an Jabez ein Vorbild. Nehmt doch einmal in die nächsten Tage hinein diese Bitte mit. Ach Herr, dass du mich segnetest und dass du mein Gebiet mehrest. Und betet das mal. Und wenn ihr es vergesst und nicht mehr wisst, wo das steht, dann haben wir nochmal ein Hilfsmittel. Dann haben wir das Monatsprogramm. Und hier steht dieses Gebet. Dann könnt ihr das in die Bibel legen. Und wenn ihr die Bibel öffnet, dann könnt ihr das lesen. Und wenn ihr die Bibel nicht öffnet, das kann ja auch sein, dann klebt es an den Kühlschrank. Oder irgendwo am Arbeitsplatz. Herr, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrest. Und beten wir doch das mal mit der Einstellung, ohne gerade in unseren 20-jährigen oder 30-jährigen Erfahrungen als Christen zu sagen, ja, ich weiß schon. Sondern beten wir doch das in der Erwartung wirklich, wie Kinder, die Gott zutrauen und wissen, dass er ein gütiger Gott ist, auch dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrest. Das können wir für uns persönlich beten, das können wir für unsere Familie beten, wo wir drin leben, und das können wir für unsere Gemeinde beten. Es würde mich auch freuen, wenn ihr auch in euer Gebet hineinnimmt, ach Herr, segne doch unsere Gemeinde. Wir beten. Ich möchte dir danken, Vater. Ich möchte dir danken, dass ich weiß, dass du ein gütiger Gott bist. Und dass du Gebete erhörst. So wie das Gebet dieses Jabez, der eigentlich unscheinbar in der Bibel verschwindet und doch, wenn wir uns Zeit nehmen, uns doch viel zu sagen hat. Ich möchte dir danken, dass wir wissen, dass du es gut meinst. Und so möchte ich bitten für uns als Gemeinde, dass du uns segnest. Du weißt, was für uns gut und richtig ist. Dass du unser Gebiet mehrest. Ich bitte dich für das, für jedes von uns und auch für mein persönliches Leben, dass du mich doch segnest. Und dass du mein Gebiet mehrest, damit dein Name groß wird und damit Menschen an unserem Leben sehen, dass du ein gütiger und gnädiger und barmherziger Gott bist. Und dass die Qualität des Lebens nicht im Reichtum steckt, sondern in der Geborgenheit und in der Güte und Gnade, die wir von dir erfahren. Danke, dass wir schon großen Reichtum haben durch Jesus, der für uns gestorben ist. Danke, dass wir durch ihn überreich beschenkt sind. Amen.